Wir kommen dem Matthäus-Evangelium bei Kapitel 10 zu Vers 17. Ich denke, bevor man das liest, muss man nochmal einen Rückblick machen. In Vers 16, wo er sagt, dass er uns wie Schafe mitten unter die Wölfe sendet. Einfach nochmal von dem Grundgedanke her, auch das, was wir jetzt nachher studieren werden, ist im Endeffekt der Wille Gottes. Ich muss noch zum letzten Mal was bemerken, und zwar, ich hatte das ja erklärt, dass wir klüger sein sollten. Also der Grundgedanke ist der, dass unsere Klugheit so groß ist von Gott her, dass die List des Feindes ausschält. Also sogar, dass wir denen überlegen sind. Aber jetzt sagt die Bibel, das nützt eigentlich trotzdem im Grenzfall nichts, weil was jetzt kommt, ist praktisch die große Darstellung, wie dieser Kampf der Gläubigen nicht mit dem Herzen der Welt gegenüber, sondern live abläuft in dieser Welt. Das wird sich noch verstärken. Ich habe jetzt draufgeschrieben Teil 1, weil wir können jetzt heute nur die Grundsätze und dann praktisch den Teil der Verfolgung ansehen. Die anderen Teile müssen wir nochmal extra ansehen. Ich beginne bei 17. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Königen wird man euch führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Der Jünger ist nicht über den Meister, noch der Knecht über seinen Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie ein Meister und der Knecht wie sein Herr. Werden sie den Hausherrn Beelzebul nennen, wie viel mehr seine Hausgenossen. So fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Also ihr habt ja gesehen, es sind so viele Themen drin, das kann man nicht da eben haben machen. Ich möchte jetzt einfach den Teil rausgreifen, der mit der Verfolgung und unserer Haltung zu tun hat. Es beginnt in 17, wo er sagt, hütet euch vor den Menschen. Das ist schon mal ein ganz gewaltiger Satz. Also der Jesus sagt, ihr müsst euch vor den Menschen hüten. Wir werden gleich sehen, warum. Was jetzt interessant ist, sie werden euch den Gerichten ausliefern. Da steht praktisch im Grundtext, sie werden euch den Synedrien ausliefern. Das ist also nicht das weltliche Gericht gemeint, sondern das geistliche Gericht. Das heißt, bei dieser ganzen Sache geht es um einen geistlichen Vorgang. Ich bin tief überzeugt, die Verfolgung wird einmal auch über die Gemeinde nicht geschehen, wegen, dass wir irgend gegen etwas verstoßen. Wir haben zum Beispiel bei dem Haus, als wir das hier ausgebaut haben, wir haben auf alles geachtet, dass der Obrigkeit gegenüber alles ganz sauber ist. Das sind Fluchtzeichen, da hat es Fluchtwege, da hat es Feuerlöscher, da ist alles und ist abgenommen, wir haben einen Stempel. Aber um das geht's nicht, sondern es wird Gerichte geben, die entsprechend praktisch dem, was in Israel war, nämlich Synedrien, das war der oberste Gerichtshof der Juden. Da wird es um geistliche Dinge gehen. Und jetzt müssen wir das einfach einmal sehen. Er sagt, es geht auch vor Könige, es geht vor Fürsten. Man muss das einfach sehen. Es gibt hier ein paar Grundsätze, die muss man sich vergegenwärtigen, dass man keine Illusion bekommt. Dann wird man auch nicht wackelig, wenn es hart auf hart geht. In Apostelgeschichte 14,22 steht, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und sie sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Also hier sagt der Bibeltext, ein Gläubiger wird, wenn er echt ist, wenn er wieder geboren ist, wenn er ein Gotteskind ist, wird er viele Bedrängnisse haben, auf allen Ebenen. Und die Bibel sagt sogar, das ist nicht eine Möglichkeit, sondern wir müssen, das geht gar nicht anders. Die zweite Stelle, 2. Timotheus 3,12, ist jetzt hochinteressant. Das ist praktisch die Parallelstelle und die Ergänzung. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Wisst ihr, da steht jetzt ganz einfach, wenn ein Mensch gottesfürchtig ist, und da steht, das Wort kann man auch mit gottselig übersetzen, also einfach, dass er Gott dient, zufrieden ist, Gott zu dienen, dass das das Wichtigste ist. Dann sagt die Bibel, wenn jemand so eine Haltung einnimmt, sie werden verfolgt werden. Diese Welt akzeptiert es nicht, dass ein Mensch Gott wirklich dient. Ich weiß noch, als ich zum Glauben kam und dann angefangen habe, die ganz einfachen Dinge, die ich erkannt habe, von der Bibel umzusetzen, da hast du gemerkt, du bist auf massiver Widerstand gestoßen. Spott, Widerstand, es war normal. Er erklärt es auch. Er sagt, es sind böse Menschen. Man muss das einfach sich nochmal vergegenwärtigen, was hier die Bibel sagt. Sie sagt böse Menschen und Betrüger. Es wird immer schlimmer werden, aber je weiter die Endzeit geht. Jetzt sagt sie etwas. Indem sie verführen und verführt werden. Also es gibt Leute, die uns angreifen, die Gläubigen, vielleicht auch Leute aus halbfrommen, nicht wiedergeborenen christlichen Kreisen, die selber gar keine Verführer sind oder keine Betrüger sind, sondern weil sie nicht wiedergeboren sind, ist die Sündenatur, das Böse, so stark in ihnen, dass man es anstoßen kann. Jetzt kommen wieder Leute, die Betrüger sind und die Verführer sind und die verführen diese Leute. Wisst ihr, da gibt es zwei Ebenen. Da gibt es Leute, die wissen gar nicht, was sie tun. Da gibt es Leute, die wissen ganz genau, was sie tun. Die wollen das auch ganz gezielt. Mit diesen zwei Gruppen haben wir es zu tun. Und ich denke, da ist wichtig, dass man sich ein paar Dinge vergegenwärtigt, dass man keine Illusionen hat. 1. Mose 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Müsst ihr euch vorstellen. Im Hebräischen gibt es zwei Worte für den Mensch. Da gibt es einmal das Normale und es hat mich sehr gewundert, das Wort Adam wird in der Regel für Mensch benutzt. Wenn jetzt Menschen steht, dann steht da nicht die Adamiter oder so, dann steht da immer der Adam, also der Prototyp. Das ist der normale Mensch. Und dann gibt es noch ein spezielles Wort, nämlich, das heißt Enosch. Und das ist wiederum der Mensch, bei dem wird ausdrücklich betont, dass er böse ist und deshalb sterblich. Und je nachdem, wie gravierend das ist, ihre Einzelbibelstelle, benutzt der hebräische Text, hat Gott extra so gemacht, nur Adam, oder er sagt Enosch, der ganz Böse. Und hier ist jetzt einfach so, das ist ein Grundsatz. Der Mensch generell, der kann noch so human sein, noch so lieb sein, noch so nett sein. Einfach der Mensch in sich ist böse. Und jetzt sagt die Bibel etwas, das wagst du kaum zu glauben. Es gibt ja nicht bekehrte Leute, die sind oft netter, lieber, freundlicher wie die Gläubigen. Das ist einfach Fakt. Aber die Bibel sagt, grundsätzlich ist das Trachten, der Gedanke eines Menschen von der Bosheit, vom Bösen geprägt. Selbst wenn er freundlich ist, wenn er nett ist, wenn er lieb ist. Die Bibel sagt, es ist ein Bodensatz, der einfach da ist. Und das darfst du dir nicht aus dem Gedächtnis rauben lassen vom Teufel, dass du plötzlich glaubst, oh, die Ungläubigen sind ja liebe Leute. Es sind sie nicht. Aber gell, die Bibel sagt natürlich auch, die Gläubigen sind auch keine lieben Menschen. Gell? Sie sagt, ein Gläubiger ist nur ein lieber Mensch, wenn er im Geist wandelt, wenn er nicht im Geist wandelt, ist er auch kein lieber Mensch. 2. Timotheus 3, 1 bis 9. Jetzt wird etwas erklärt. Die Bibel sagt ja, dass alles ausreift. Das steht zum Beispiel in Daniel. Es reift alles aus. Jetzt sagt die Bibel, in der Endzeit, jetzt müssen wir Endzeit definieren. Endzeit im Sinne der Menschheitsgeschichte ist von der Ausgießung des Heiligen Geistes bis zur Entrückung, das ist Endzeit. Das, was wir unter Endzeit verstehen, wir haben die amerikanischen Begriffe aufgenommen, das sind die letzten Tage. Das ist einfach das Ende der Zeit, die letzten Tage. Und darum sagt hier die Bibel, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen, das ist die Endzeit. Jetzt können wir die natürlich relativ einfach lokalisieren. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen wirst du sehen, dass ein Volk, das zerstreut war, unter alle Völker plötzlich wieder zurückkommt nach Israel. Also die Gründung vom Staat Israel 1948 war das große Signal, jetzt beginnen die wirklich letzten Tage. Die Rückeroberung Jerusalems 1967, von dem sagt Lukas 21, dann geht die Zeit der Heiden abwärts. Die geht einfach zu Ende. Jetzt erklärt er da und sagt, in diesen Tagen, also jetzt sage ich es mal so, man könnte jetzt das mit der älteren Generation, die hat immer den Ausdruck benutzt, nach dem Krieg. Genauso ist, nach dem Krieg war relativ Stand, nach dem Krieg waren die Leute relativ fleißig, nach dem Krieg waren die Leute ernüchtert, denen ist nicht zu wohl gewesen, da war eigentlich das Christentum noch relativ, auch nicht bei der Masse, aber da war das Christentum zumindest als Grundgedanke des deutschen Volkes, war noch stark verankert, aber die anderen europäischen Völker, ich bin Amerikaner sowieso, und dann haben wir ja gesehen, wie das alles zerfällt. Und wiederum dieses Signal 1967, ab 67 kam der Zerfall. Also, wenn ihr mal einfach guckt, was in 67 passiert ist, ein Jahr davor, ein Jahr danach, alle, die politisch interessiert sind, wissen von der 68er Generation. Die 68er Generation war der Bader-Meinhof, das war der Terroristen. Ich habe Leute gekannt, die waren dabei, wenn sie eine Bank überfallen haben. Die haben die Leute gnadenlos erschossen. Und die haben wirklich eine Terrorherrschaft aufgerichtet und sind ja dann von der Obrigkeit, ich sag's mal so, bezwungen worden. Und dann haben die etwas gesagt, die haben gesagt, wir werden das ganz anders machen in Zukunft, wir werden eure Institutionen durchlaufen. Das heißt, wir werden Lehrer, wir werden Richter, wir werden einfach die öffentlichen Positionen werden wir durch Studium, durch Karriere besetzen. Und dann ist unser Gedankengut wieder da und das ist genau das, was heute passiert ist. Ich kann euch vom Bundeskanzler bis zum Minister, kann ich euch Leute sagen, die 100% zu der 68er Generation gehört haben. Die haben genau dieses verderbliche Gedankengut vertreten. Und darum sagt die Bibel, in den letzten Tagen, also von 48 an bis ganz zum Ende, werden schlimme Zeiten eintreten. Denn da steht das Wort, das für die besessenen Gadarener in Matthäus 8 benutzt wird. Ist eigentlich erschüttert. Es wird tatsächlich für die besessenen Gadarener benutzt. Und das ist für mich total dramatisch, dass Zeiten sein werden, wie wenn man besessen wäre. Und den Eindruck hast du ja, wie wenn die Leute völlig vor Finsternis möchten inzwischen gepackt werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, und da steht das Wort für seelisch lieben. Geldgierig sein, da steht auch seelisch noch am Geld gieren, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos. Lieblos ist jetzt wieder was ganz, ganz Interessantes. Da steht das Wort für ohne natürliche familiäre Liebe. Das heißt Ashtoregoi. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Leute hingehen, hemmungslos Kinder tötet, abtreibt, aber auch hemmungslos Kinder wegen Geld zur Kinderschändung preisgeben. Das ist ein unsinniger Gedanke, aber die Bibel sagt genau, das wird in der Endzeit passieren. Genau das ist. Ich bin jetzt Mitte 60, ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt zurückblicke, irgendwann, ich weiß nicht, wann das begonnen hat, kam plötzlich eine Meldung nach der anderen. Kinderschändung, Kinderschändung, Kinder. Das gab es früher so nicht. Jetzt ist die Frage, ist das alles nur heimlich geschehen? Aber die Bibel sagt praktisch, das wird alles zunehmen. Unversöhnlich, verleumderisch. Und bei dem verleumderisch, das ist übersetzt, da steht im Griechischen Diaboloi. Also diabolische Leute, teuflische Leute. Unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Und bei dem unbeherrscht heißt es, sie haben keine Kontrolle über sich. Da steht Kratos als Grundstammwort dahinter. Sie sind unbeherrscht, sie können sich nicht beherrschen. Gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Bei lieben steht wieder seelisch. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, also sie sind fromm, deren Kraft aber verleugnet sie. Von solchen wende dich ab. Und dann beschreibt er, was die alles macht. Können wir übergehen. Es ist einfach dramatisch. Das heißt, die Bibel sagt, in der Endzeit wird der böse Mensch noch böser und es kommt raus. Es wird sich überall zeigen. Und das ist genau das, was wir heute sehen. Natürlich hat die Bibel schon in Römer 3, ihr kennt es ja alle, diese Aufzählung, wo sie einfach erklärt. Und da kann man keine Illusionen mehr haben. Sie sagt in Römer 3 ab Vers 9, sie sagt, Jude oder Grieche spielt überhaupt keine Rolle. Sie sind alle unter der Sünde. Dann sagt sie, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und dann erklärt er, ihr Kehl ist ein offenes Grab, sie lügen, sie betrügen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, sie verbreitet Otterngift. Sie vergießet Blut, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, der Weg des Friedens kennen sie nicht, und das kommt alles, weil sie keine Gottesfurcht haben. Manchmal denkst du ja, das sind jetzt liebe Leute. Ich hatte einen Kunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nett und lieb der war. War ein Mann vom Amt, vom Rathaus, der war ein richtig lieber, netter Mann. Also da könntest du jetzt sagen, hey, aber der doch nicht. Dann kam die Stunde, wo ich als kleiner Azubi einen ganz kleinen Fehler gemacht habe. Dieser Mann hat unter anderem auch die Rente seiner Schwiegermutter gleich auf sein Konto buchen lassen. Und ich habe gesagt, dass die Namen nicht übereinstimmen. Dann habe ich die Rente von seiner Schwiegermutter zurückgebucht. Also ich habe ihm seine Rente weggenommen, die er so gern hatte. Und dann kam der liebe Mann auf die Bank. Dann habe ich gewusst, er ist kein lieber Mann. Wo es ums Geld ging, der hat die Kralle gezeigt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe das auch schon in frommen Kreisen erlebt, ganz fromme Leute, ganz fromme Wortschatz, ach, die Liebe unter Karl Hermann und überhaupt, wunderbar. Dann habe ich was gemacht, was denen gegen Strich ging, bis aufs Blut. Namhafte Dame, wir haben gesagt, das ist fast die Prophetin dieser Bewegung, die hat mich noch angelächelt, aber das Lächeln hat schon nicht mehr geklappt, sie hat die Zähne zusammenbeißen müssen, die hat schon Krämpfe oben in den Wangenmuskeln gehabt, das hast du gesehen. Gell? Und dann kurz konnte sie sich nicht beherrschen, hast du genau gesehen, da ist ein Mensch, ihr habt zur Beate nachher gesagt, ich hatte den Eindruck, sie zieht mir jetzt die Kralle durchs Gesicht. Ging eine geistliche Sache. Und dann hat sie wieder die Muskeln angespannt, wieder gelächelt, und dann hat sie gesagt, und dennoch müssen wir uns lieben. Also wo wir überhaupt keine Illusionen haben, der Mensch ist in sich böse. Wandelt ein Mensch auch wieder geborener im Geist, dann schellst du es aus. Wandelt er nicht im Geist, dann kommt es einfach raus. Das ist einfach Fakt. Wieso brauchen wir gar keine Illusionen? Und der ungläubige Mensch ist immer lieb, solange es glatt läuft. Ist immer lieb, solange es in seinem seelischen Bereich, wo es ihm gefällt, glatt läuft, dann ist er lieb. Aber weh, du gehst dagegen. Wisst ihr, und das müssen wir einfach wissen. Sonst könntest du nicht verstehen, warum der Herr Jesus sagt, hüte dich vor den Menschen. Hüte dich. Du darfst dich denen auch nicht anvertrauen. Sie sind böse. Gell, und die Schrift ist hier eigentlich radikal. In Epheser 2, in den ersten drei Verse, ist eines der radikalsten Beweisstücke, wie das abläuft. Da sagt er, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Das betrifft also jetzt jeden, der nicht wiedergeboren ist. In denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf, das steht jetzt, nach dem Äon dieses Kosmos. Das kannst du fast nicht übersetzen. Das heißt, wir würden zu dieser Konstruktion sagen, der Zeitgeist. Nach dem Zeitgeist, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, ist der Teufel. Dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Da steht nicht Ungehorsam neutral, sondern da steht, der jetzt in den Söhnen derer wirkt, die sich weigern, gehorsam zu sein und zu glauben. Das ist ein ganz spezielles Wort. Und jetzt sagt er, unter ihren führten wir alle einst unser Leben, jeder, der sich bekehrt hat vorher, in den Begierden unseres Fleisches. Und er sagt, das Fleisch entwickelt diese Begierde, die diesem Geist in der Luft, dem Teufel, durch Ungehorsam die Gelegenheit geht, in uns reinzuwirken, indem wir den Willen des Fleisches, jetzt wird erklärt, wie er das macht, unter Gedankentaten. Und damit bin ich ein Kind des Zorns, wie alle anderen. Das heißt, der Teufel schießt Gedanken in die Leute rein, in ihr Fleisch, und dann bricht es hervor. Wisst ihr, wenn der Teufel jetzt zum Beispiel hingeht und ihre bestimmte, machen wir mal ein Beispiel. Es hat Nero so gemacht, als Rom abgebrannt ist, hat ja keiner gewusst, dass er selber angebrannt hat. Dann hat er ganz einfach gesagt, guck mal, diese wunderbare Stadt, die haben die Christen angebrannt. Und dann haben die Pfeile geschossen. Und plötzlich sind die Ungläubigen hin, haben die Christen verbrannt, bei lebendigem Leib. Wisst ihr, das ist immer so. Der Teufel geht dann hin und reizt die Leute auf gegen die Christen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Geschichte gelesen, der Katarer. Das war ja keine echte Wiedergeboren, aber es waren zumindest Leute, die ganz viel ähnlich hatten, was wir auch denken. Sie haben die Welt nicht verstanden und sind dann in den Gnostizismus abgeglitten. Aber wenn du mal siehst, wie die dann verfolgt wurden, wie das ging, da haben wir ganz einfach gesagt, die stören uns, löscht sie aus. Gnadenlos, ob das Kinder waren. Frauen, Schwangere, hat überhaupt keine Rolle gespielt, die haben alle umgebracht. Gnadenlos. Und wenn dann mal nur ein Katholik dabei war, dann haben sie gesagt, das macht nichts, der Herr kennt die Seinen, den bringen wir auch gleich um. Wisst ihr, die haben, und das geht so, indem der Teufel diese Gedanken schießt. Wisst ihr, und ihr müsst euch immer das so vorstellen, wir sitzen auf einer tickenden Bombe. Wir sitzen im Meer von Ungläubigen, von Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die in sich böse sind, und der Teufel geht hin, wenn's passt, und dann schießt er denen diese Gedanken. Nein, natürlich auch nur, wenn's Gott zulässt, gell? Er schützt seine Gläubiger und kontrolliert es. Aber es gibt Zeiten, wo der Teufel hier einfach kann, und dann explodiert es, und dann wunderst du dich, was passiert. Wieso? Man hat ganz klar gesagt, wenn der Hitler an der Macht geblieben wäre, da gab's einen Plan, nach den Juden die Gläubigen. Und er hat ja teilweise schon die Gläubiger im KZ umgebracht. Schneider, der berühmte Märtyrer, gell, es gab auch Leute aus der Brüderbewegung von Freudestadten, Bruder, die im KZ waren. Gell, das ist einfach so. Wisst ihr, wir sitzen auf einer tickenden Bombe. Du weißt, bis jetzt sind wir in ihrer Umgebung, das ist alles okay. Aber wenn der Teufel die Leute reizt, durch Betrüger, durch böse Menschen, dann kann es blitzschnell geschehen, dass hier etwas passiert. Wisst ihr, wenn zum Beispiel gesagt wird, jetzt hätten wir wieder eine vollkommene Einheit und die gleiche humane Menschenliebe allen Menschen gegenüber, allen sexuellen Orientierungen gegenüber, allen humanistischen Bestrebungen, die einfach sagen, wenn eine Frau kein Kind will, das Kind ist ja noch nicht geboren, dann soll sie es halt abtreiben. Versteht ihr? Und sagt, das ist doch wunderbar, diese Freiheiten. Jetzt gibt es hier so ein paar verbohrte Gläubige, die sagen, das ist Sünde, du darfst es nicht, du darfst es nicht. Und dann kann es passieren. Plötzlich kommen diese Gedankenbomben und plötzlich steht hier eine größere Gruppe auf, vielleicht ein ganzer Staat, und plötzlich wirst du verfolgt. Und das ist das, was der Herr Jesus uns versucht beizubringen. Wir müssen uns vor den Menschen hüten. Und wir haben es ja vorher gesehen, die Begierde des Fleisches. Und selbst Paulus sagt in Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Also wenn der Gläubige nicht im Geist wandelt, kann er hier auch angereizt werden. Das ist auch der Grund, wisst ihr, die Leute haben ja meistens keine Ahnung. Also, Entschuldigung, ich möchte das jetzt nicht als Vorwurf sagen. Es muss sich nicht jeder mit allem beschäftigen. Aber was mir wirklich aufstößt und was ich ärgerlich finde, wenn man schon dann Leute hat, die von Gott die Berufung haben, sich mit dem auseinanderzusetzen, dann sollen sie den Leuten wenigstens die Wahrheit sagen. Wisst ihr, wenn du heute ein Kirchengeschichtsbuch oder irgendwas Frommes liest, dann stößt du auf Leute wie der Kirchenvater Augustinus, du stößt auf Leute wie der Calvin, du stößt auf Zwingli und die werden fast wie Halbgötter verehrt. Da musst du mal gucken, was die gemacht haben. Augustinus ist der Erfinder von der doppelten Prädestination. Er ist der Erfinder vom Katholizismus. Er sagt, wenn alle, also ich sage es mal in meinen Worten, wenn alle katholisch sind, dann ist das tausendjährige Reich. Er sagt, nötigt sie hereinzukommen, greife zur Waffe. Da ist der Grund entstanden, dass andere Gläubige, die Leute, die nicht das getan haben, was sie wollen, mit der Waffe angegriffen haben. Calvin hat versucht, in Genf einen Gottesstaat aufzurichten. Müssen wir mal gucken, wie viele Leute gestorben sind, was da passiert ist, was für eine Terrorherrschaft. Zwingli hat sein bester Freund, der Felix Manz, von dem er Hebräisch gelernt hat, hat ihn ersäufen lassen, wegen einer geistlichen Frage. Wieso, da muss ich ja sagen, wie kann das passieren? Das ist der Grund. Aber wenn das schon in den Gläubigenkreisen passiert, was glaubt ihr dann, was passiert, wenn 2. Timotheus 3, diese 9 Verse, wenn einmal der Großteil der Menschheit diesen antichristlichen, teuflischen Menschentypus hervorgebracht hat? Das passiert zurzeit. Und die Leute merken ja nichts. Da werden dann Gesetze erlassen. Heute kommt ein guter Leserbrief vom Ebinger Mann, der gehört zum Erweckten Pietismus, dass man jetzt zum Beispiel, wenn jemand verirrt ist nach biblischem Maßstab, ist seine sexuelle Orientierung und der will raus und will normal werden, es versucht sie jetzt per Gesetz zu verhindern. Steht ihr? Müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn aber jemand normal ist und verdorbt werden will, das verhindern wir nicht per Gesetz. Macht ihr etwas? Da ist schon was passiert. Und das Problem ist, es kann jetzt jederzeit, darum sage ich tickende Bombe, kann es passieren, wenn alle diese Gruppe einmal die Oberherrschaft haben. Und wir haben zurzeit auch politisch Strömungen, das ist nicht eine Partei, das sind viele, wo das überall kommt. Und irgendwann hast du das als Normalzustand und dann müssen wir uns doppelt hüten und dann kann es passieren, dass die Verfolgung kommt. Ob die bei uns im Westen so in Deutschland kommt, weiß ich nicht. Aber die Gefahr ist riesengroß. Gell, Matthäus 10 sagt Vers 18 was ganz einfaches. Da sagt der Jesus, um meinetwillen. Wisst ihr, er sagt, um meinetwillen. Es geht um Jesu Wille. Und er sagt an anderer Stelle, weil sie mich hassen und mein Vater. Jetzt sage ich es mal vorsichtig. Die Finsternismächte greifen uns nicht an, weil wir vielleicht bestimmte Sünden nicht begehen. Oder wenn wir einen bestimmten Frömmigkeitsstil haben, stehen egal. Sondern die Finsternismächte greifen uns an und reizen die andere gegen uns auf, um Jesu willen. Weil sie daher Jesus hassen. Und sie hassen alle Menschen, die zum Herrn Jesus gehören. Wir sind wiedergeboren, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft, wir sind mit ihm durch das Getauftwerden im Heiligen Geist direkt verbunden. Wisst ihr, wir gehören zu ihm, untrennbar, und dadurch ziehen wir die Finsternismächte auf uns. In Johannes 15, Vers 18 erklärt er das. Wenn euch die Welt hasst, die Welt ist einfach jeder nicht Wiedergeborene, so wisst, ist jetzt interessant, er sagt nicht, ihr fühlt es doch. Manchmal hast du den Eindruck, ist doch gar nicht so, die sind doch alle lieb. Er sagt, ihr müsst es wissen, ist ein biblisches Wissen, dass sie mich vor euch gehasst haben. Es geht nur darum, sie hassen den Herrn Jesus und darum hassen sie uns. Jetzt sagt der Herr Jesus etwas Interessantes. Er sagt, du brauchst dich jetzt nicht mit Seminaren auf diese Zeit vorbereiten. Matthäus 10, 19. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Da hast du Gläubige, die im Normalzustand vielleicht nicht einmal in der Lage sind, ein vernünftiges Zeugnis jemandem zu sagen, weil sie von der Redefähigkeit, die dazu in der Lage sind, nicht weil sie sich schämen oder vielleicht weil sie doch feig sind und nicht können. Und jetzt sagt die Bibel, wenn ihr verfolgt werdet, wenn es hart auf hart geht, dann wird der Heilige Geist euch so ergreifen, dass ihr hier reden könnt wie kein anderer. In der Apostelgeschichte 6,10 siehst du den Stephanus. Sie konnten der Weisheit und dem Geist, indem er redete, nicht widerstehen. Da kannst du die hochstudiertesten Theologen, kannst du mit zwei Sätzen vom Tisch wischen. Das war ja bei den Jüngern so. Das waren die Fischer. Und die haben dann gesagt, die haben doch nicht studiert. Und es wird bei uns genauso sein. Da kann dir niemand widerstehen, wenn der Heilige Geist dich ergreift. Von daher kannst du ganz ruhig sein. Wenn es hart auf hart geht, wirst du ein Zeugnis abliefern können für den Herr Jesus, dem niemand widerstehen kann. Sagt der Jesus ganz klar. Er sagt, in dem Moment redet der Geist Gottes. Wisst ihr, er sagt nicht einmal, du musst jetzt besonders geistlich sein, du musst bitten, du musst bestimmte Dinge tun. Er sagt das, und das ist jetzt wieder interessant, er sagt es bedingungslos, müsst ihr euch vorstellen. Er sagt bedingungslos. Er sagt, Gott wird es tun. Und ich weiß, es gibt hier zum Beispiel die Diskussionen, wo gerade Felix Manz und seine Brüder vom Rat und der Stadt Zürich vor Zwingli und vor diesen Leuten sich rechtfertigen mussten, wo Sattler in Rotterburg war. Wisst ihr, die haben plötzlich geistliche Kraft, die haben plötzlich Überzeugungskraft, dass die anderen, ich sag's mal so, eigentlich, wenn sie ehrlich sind, ein schlechtes Gewissen kriegen. Aber jetzt geht die Bibel weiter und sagt, das wird so weit gehen, das Böse, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern. Das ist der menschliche Bruder gemeint. Ein Vater sein Kind. Das steht im Griechischen Tekna, das ist das Kind ohne Altersangabe. Also da meint Rezit, ein 16-Jähriger verrät seine Eltern. Der Kasaja, ein 58-Jähriger verrät seinen Vater mit 78. Versteht ihr? Einfach kindneutral. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und sie werden sie töten helfen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, dieser antichristliche Geist ist so stark, wenn der aktiviert wird, das Böse, dass die Blutsbande keine Rolle mehr spielt. Wisst ihr, jetzt kommt das Entscheidende. Wir leben in einer relativ heilen Welt. Wir haben 70 Jahre keine Verfolgung und gar nichts gehabt. Es ist alles eigentlich relativ leicht gegangen. Ich bin 74 zum Glauben gekommen. Ich sehe, was sich in den letzten 5 Jahren verändert hat. Da wird es mir ganz anders, wenn ich sehe, was wir für Freiheit hatten, was wir jetzt noch haben, wie das beschnitten wird. Wisst ihr, ich kann mir das vorstellen, aber das Interessante ist, warum sagt der Jesus das hier ausgerechnet? Er hat es natürlich im Evangelium für Israel gesagt, weil die Juden ja besonders verfolgt wurden. Das ist das Evangelium für die Juden, aber betrifft uns ja genauso. Aber hier betont er es besonders. Und das ist einfach so, es wird uns so gehen, dass selbst die Familie nicht verschont werdet. Und jetzt sagt er, und ihr werdet von jedermann gehasst werden, um seines Namens willen. Wisst ihr, ich hoffe, dass wir es bald hinkriegen. Wir haben ein Heftchen, da ist berichtet, wie sich 20 Rabbiner, radikale Rabbiner, bekehrt haben. Und oft ist so gewesen im Judentum, wenn ein Rabbiner sich bekehrt hat, also wenn ein Moslem ist einfach, sie versucht ihn umzubringen. Jetzt im orthodoxen Judentum haben sie ganz einfach das gemacht, wenn der sich bekehrt hat und war dann einfach weg, und haben die Beerdigung gemacht. Die sind auf dem Friedhof, die haben Beerdigung gemacht, die haben ihn beerdigt. Wenn man die dann gefragt hat, ihr hattet doch einen Sohn, was ist mit dem? Ja, der ist gestorben. Der ist nie im Leben gestorben, der hat sich bloß bekehrt. Wisst ihr, und da siehst du, egal ob das religiöse Kreise sind, das weltliche Kreise sind, bei Moslems ist es ganz radikal, die versuchen halt dann, wenn jemand zum Beispiel vor ihrem Glaube abfällt und sich bekehrt und versucht, ihn umzubringen. Gell? Und das ist einfach das, wo es dann keine Rolle mehr spielt, ob das ein Verwandter ist oder nicht, ist egal. Jetzt sagt der Herr Jesus, ihr werdet von jedermann gehasst werden. Wisst ihr, was jedermann heißt? Regel ohne Ausnahme. Es gibt keine Ausnahme. Und wenn du das jetzt siehst, der Jesus sagt jetzt etwas, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, Johannes 15, 18, muss ich das einfach vergegenwärtigen, dass man keine Illusionen hat. Wieso muss ich nicht dauernd um das drehen? Aber man muss es sich vergegenwärtigen von Zeit zu Zeit. Und zwar, das ist wieder die Stelle, die ich vorher schon gelesen habe. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Ich möchte das nochmal betonen. Es geht nicht um uns. Auch wenn die Verwandten sich gegen uns stellen, selbst die Eltern und Kinder, Es geht nicht um uns, es geht letztendlich um die Person Jesu Christi. Und wenn jetzt der zweite Teil von dem Vers 22 dir ansiehst, da sagt die Bibel was ganz Interessantes. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also die Bibel sagt, du musst nichts Besonderes machen. Du brauchst ja nicht einmal überlegen, wie du reagierst. Der Heilige Geist wird dir alle Worte geben, alle Reaktionsvarianten. Er sagt bloß, eines musst du tun, ausharren. Ausharren ist ein Wort, das wir eigentlich in Deutsch gar nicht haben. Das Hauptwort für ausharren heißt Hypomonä. Und wenn man das jetzt ganz frei übersetzt, würde man sagen, unten bleiben. Das heißt, du bleibst in einer bestimmten Haltung, du bleibst unten. Und ich habe jetzt ein paar Stellen, dass wir begreifen, was das Wort bedeutet. Wie sollen wir, wenn Verfolgung kommt, wenn das Böse kommt, wie sollen wir uns vor den Menschen hüten? Was soll man eigentlich machen? Biblisch einfach, und sagt die Römer 5, Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, also wenn Bedrängnis kommt, weil wir wissen, ich möchte nochmal betonen, wir fühlen das nicht, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung. Jetzt sagt die Bibel, wenn die Bedrängnis geistlich richtig verarbeitet wird, also wenn du nicht ausweichst, sondern das durchlebst und gehorsam bist und dem Herrn dienst und dich auch nicht verrückt machen lässt, dann sagt die Bibel, dann bewirkt es, dass ich dieses standhafte Ausharren bekomme. Das ist die Form von Geduld, die muss ich mit dem Herzen einnehmen. Es gibt ein zweites Wort, das heißt Makrothymia, das meint Langmut, langmütige Geduld. Das ist eine Geistesfrucht. Aber das hier, unterbleiben, das ist eine Haltung, die ich einnehme. Das ist ganz wichtig. Das müssen wir einnehmen, die Haltung. Jetzt erklärt die Bibel, was es da für Mittel gibt. Man könnte ja sagen, wie mache ich das? Reiße ich mich einfach zusammen. Römer 15, 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, Altes Testament, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren, also das Unterbleiben und den Trost der Schrift in Hoffnung fallen lassen. Jetzt sagt die Bibel, der Gott des Ausharrens und des Trostes, also Gott ist sogar ein Gott des Ausharrens. Die Bibel sagt, du musst ganz einfach den Bibeltext nehmen. Jetzt siehst du zum Beispiel, wie Gott einen Abraham durchgebracht hat, wie er einen Mose durchgebracht hat. Mose musste fliehen, war als Königssohn höchst geschult und höchst ausgebildet. Dann war er bei den Schafen in der Wüste. Dann war er noch, eigentlich kaum glaubbar, dieser Jähzorniger gewinnt, war in Wirklichkeit ängstlich. Dass Gott ihm sagen muss, der Aaron muss für dich reden. Wisst ihr, da siehst du, wie Gott letztendlich das macht. Aber da kannst du, wenn du die Geschichte liest des Alten Testamentes, lernst du, wenn du dann bereit bist, gleich auszuharren, dann lernst du letztendlich diese Herzenshaltung. Die lernen wir durch Bibel lesen. Das ist ein wichtiger Punkt. 2. Korinther 6, 4. Das ist auch so eine dramatische Sache. Da erzählt nämlich der Paulus seinen Dienst, seine Kämpfe und wie er sich aufstellt. Er sagt, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage. In viel standhaften Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Wachen, in Fasten und so weiter. Er sagt also, völlig egal, wie der Angriff kommt, völlig egal, ob es bloß Bedrängnis ist, ob es wirklich bis ins Gefängnis geht, bis in die Züchtigung, bis zu den Schlägen, und er ist ja, weiß nicht, wie oft geschlagen worden, er sagt ganz einfach, in viel standhaftem Ausharren. Er sagt, alle Bedrängnisse, egal welcher Art, erfordert immer das Gleiche, nämlich das Ausharren. Also ist Ausharren etwas, das bei uns massig geschehen muss, das bei uns vielfach einfach da sein muss, und darum müssen wir uns auseinandersetzen. Aber geil, das ist ganz wichtig. Ich lerne das Unterbleiben, wie ich reagiere, eigentlich durch Lesen vom Alten Testament. Ich lese, wie Gott David durchgebracht hat. Wisst ihr, wo Simei ihm flucht? Was sagt er? Er sagt, lass ihn fluchen, vielleicht hat der Herr es ihn geheißen. Und er bleibt unten. Er akzeptiert. Er sagt, vielleicht, wenn Gott für mich ist, bringt er mich zurück. Genauso war es. Also du siehst, wenn du dich auf Gott verlässt, streitet er für dich. 2. Mose 14, 14, der Herr wird für dich streiten und ihr werdet stille sein. Das heißt, diese alle, wie soll ich sagen, geistlich wertvolle Herzenshaltungen lernen wir durch die Schrift. Drum sagt er, was vorher geschrieben ist, soll ich praktisch zur Kenntnis nehmen und dann diese Haltung des Nachmacher praktisch und sage, dann wirst du überwinden. Ist interessant. Da muss ich sagen, dann muss ich das Alte Testament ganz anders lesen und aus anderen Gründen. Und dann sagt er in Kolosser 1,11, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht, da steht das Wort für Kontrolle, seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren. Also er sagt praktisch, der Geist Gottes wirkt dann, das ist die Kraft Gottes, die das wirkt, dass ich ausharren kann. Aber ihr versteht, ich muss eine bestimmte Haltung einnehmen, indem ich mich entscheide, ich will ausharren, wenn diese Verfolgung noch kommt. Wieso? Das heißt auch, dass ich zum Beispiel nicht zurückschlage. Ich wehre mich nicht. So, ich sage, der Herr wird für mich streiten. Ich habe mit Märtyrern gesprochen, die im Gulag waren, unter dem Kommunismus in Russland. Wenn die erzählt haben, wie es dazu ging, dann hat ein Offizier, hatte mal, das war der Johann Jansen, hat ihn gefragt, das hat er uns selber erzählt. Dann hat er gesagt, Johann Jansen, wenn du rauskämst, also wenn ihr an die Macht kämst, was würdest du mit mir machen? Also wenn es keine Verfolgung mehr wäre, was würdest du tun? Dann hat der Johann Jansen gesagt, um ihm zu zeigen, dass er keine Rache hat, hat er gesagt, wenn du mein Nachbar wärst, würde ich dich einladen, dass wir zusammen Kaffee trinken. Und es hat die Leute oft mehr getroffen, als wenn die gesagt hätten, dann wärst du dran. Wisst ihr, dieses Unterbleiben heißt einfach, ich verhalte mich geistlich. Jetzt sagt die Bibel nochmal etwas. Sie sagt, ich soll das Alte Testament lesen, aber sie sagt noch mehr. 2. Thessalonicher 3,5. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und dem standhaften Ausharren des Christus. Jetzt sagt die Bibel, die Liebe Gottes will, dass ich, der Herr Jesus, beobachte, wie er ausgeharrt hat. Wisst ihr, gehört zum Beispiel die Stelle dazu, er schalt nicht, als er gescholten war. Wisst ihr, du neigst ja als Mensch dazu, wenn du zu Unrecht beschuldigt wirst, dann wehrst du dich. Steckt jeden drin. Aber er sagt, die Gesinnung Jesu lässt sich das gefallen. Das ist unterbleiben. Und ich sage mal so, das sind Dinge, die sind uns von der natürlichen Natur her nicht gegeben. Das kannst du nur machen, wenn du im Geist wandelst. Wenn du wirklich, sag mal hier, geistlich bist. 2. Timotheus 3,10. Jetzt erklärt er seinem Timotheus, seinem Lieblingsschüler, das ist ja das Testament. Der 2. Timotheusbrief ist das Testament von Paulus. Das ist kurz vor seinem Tod, da hat er seinem Lieblingsschüler alles erklärt, was wichtig ist. Und er sagt, du bist mir nachgefolgt. Jetzt, wie soll man Paulus nachfolgen? In der Lehre, wir sollen dasselbe Lehre wie der Paulus, in der Lebensführung, also Hingabe, im Vorsatz, also in den Plänen, im Glauben, wir sollen glauben wie er, in der Langmut, also er ist langmütig, er kann Dinge ertragen, in der Liebe, da steht Agape, jetzt kommt der Gipfel, in standhaftem Ausharren. Also einfach, das ist schon normal. Also nochmal, der Heilige Geist wirkt es, aber Gott benutzt das Alte Testament, er benutzt das Beispiel unseres Herrn Jesus Christus. Er benutzt einfach diese Dinge, dass wir es verstehen können. Und dass wir bereit sind, diese Haltung einzunehmen. Was müssen wir natürlich tun? Und jetzt sagt Jakobus 1, dazu gehört, dass ich das einfach im Glauben tue und annehme, da ihr wisst, nicht spürt, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Wenn du im Glauben standhaft bleibst, wird das Ausharren automatisch ausgelöst. Wisst ihr, das wird ausgelöst, wenn ich in kindlichem Glauben glaube, dass Gott mich genauso durchbringt wie in David. Wenn ich glaube, dass wenn der Jesus diese Haltung eingenommen hat, dann kann es bei mir nicht falsch sein. Wisst ihr, wenn ich genau gleich vorgehe, dann löst der Heilige Geist, die Kraft Gottes, diese Haltung bei mir durch Glaube aus. Und da kommen ganz erstaunliche Dinge, Hebräer 10, 36. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not. Also ist notwendig. Damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Damit sagt er, manche Verheißungen kriegst du nur, wenn du ausharrst. Und davor, wenn ihr den Kontext lest, heißt, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Überlegt einmal, es kommt jemand, nimmt euch alles weg. Du stehst da, wenn du noch gnädige Leute hast, lass dir das noch, was du anhast, und der Rest nimmst du dir weg. Jetzt sagt er, so war es hier bei den Hebräern. Und sie haben diesen Raub mit Freuden hingenommen, weil sie gewusst haben, wir haben geistliches Leben, das ist ungeheuer. Kannst du dir nicht vorstellen, oder? Das wirkt der Heilige Geist erst, wenn es soweit ist. Genauso wie er das erst wirkt, dass ich mich verteidige, wenn es wirklich zur, ich sage mal so, Krisensituation kommt, wo dann, ich sag mal, vielleicht eventuell auf Leben und Tod geht. Und jetzt sagt Jakobus 5,11, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Er sagt also, glückselig bist du, wenn du ausharrst. Und jetzt erklärt er nochmal ein besonderes Beispiel, wem man studieren soll. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr ihm bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Jetzt sind wir wieder bei Hebräer 4,15. Wenn du ausharrst, musst du dir immer bewusst sein, das, was du jetzt durchmachst, dass der Jesus Mitleid hat, auch mit unserer Schwachheit, auch wenn wir es nicht so schaffen, wie wir sollten. Er hat Mitleid. Und jetzt sagt er, musst du den Hiob angucken. Am Schluss hat es beim Hiob geklappt. Und das ist das Problem. Ausharren muss man nämlich, wenn es nicht klappt, wenn es einem dreckig geht. Immer mit dem Wissen, wenn ich wirklich ausharre, macht es der Herr am Schluss gut. Und wer hier ein totales Beispiel ist, Offenbarung 1,9, das ist der Lieblingsjünger Jesu, der Johannes. Und jetzt erklärt er etwas. Das ist also eine Endzeitprophetie. Er sagt in Vers 9, dass er der Johannes ist, euer Bruder. Also er sagt, er ist ein Gläubiger wie andere Gläubige auch. Und er sagt, ich habe mit euch Anteil an der Bedrängnis. Also er muss genauso wie wir oder wie mir Gläubige hier, wie er in den Bedrängnissen sein. Wir müssen da durch. Aber wir gehören zum Reich Gottes. Und er sagt, und am standhaften Ausharren Jesu Christi. Und jetzt sehen wir etwas. Das Ausharren kommt nicht von uns, sondern es kommt von ihm. Das kann ich nur, wenn ich in Christus bin, nur wenn der Herr Jesus jetzt bei mir wirkt. Das heißt, ich muss nur die richtige Haltung einnehmen. Wenn Bibeltext kommt, das im Glaube annehmen, dann wirkt der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in mir. Und er sagt hier, das ist der Normalzustand. Aber jetzt kommt hier etwas, man wagt es kaum, dass man das so nüchtern sachlich sieht. Matthäus 10,23. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet nicht mit den Städten Israels fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Hier meint er natürlich nochmal Verfolgung Israel. Aber es gilt generell als Grundsatz, wir können auch fliehen. Wisst ihr, Gott will nicht immer, dass wir uns hier das Messer liefern. Es kann auch mal der Wille Gottes sein, dass er sagt, du brauchst jetzt nicht das Gefängnis, du brauchst jetzt nicht auch nichts sagen, sondern du kannst fliehen. Das kriege ich dann raus, wenn ich vor Gott in Christus lebe. Ich kriege dann schon raus, oder ob Gott mir die Möglichkeit gibt, dass er sagt, hier, fliehe. Wisst ihr, wo Calvin, die Katholiken, den Tipp gegeben hat, Michael Servet, jetzt kann man natürlich streiten, war er ein Gläubiger, war er nicht. Wisst ihr, der Großteil wird sagen, er war kein Gläubiger. Ich habe von ihm Dinge gelesen, wo ich sage, so eine Haltung kann ein Nichtgläubiger. Er war verführt, er war ein Irrlehrer, aber dass der Jesus nicht im Herzen gehabt hat, das ist schwierig. Auf jeden Fall, aber es gibt auch Leute, die sagen nein, aber es war interessant, die Calvinisten, Calvin, hat den Katholiken, wo er war ja weit weg von ihm und unter dem katholischen Einfluss, da war ein lauter Katholiker, war ein Arzt, hat er denen einen Tipp gegeben, dass sich bei ihnen ein Gläubiger versteckt, ein Irrlehrer, den sie umbringen sollten. Das war klar, das hat er nicht sagen müssen. In dem Moment, wie sie das gewusst haben, hätte sie ihn umgebracht. Jetzt war es interessant, jetzt sind sogar wegen dem Fliehen, dann ist das Gefängnis gekommen. Jetzt sind sogar die Katholiken gekommen. Man geht sogar der Frau, sogar der Bischof, und hat dem Servet heimlich den Schlüssel zugesteckt, dass er fliehen konnte. Also Gott kann die Herzen lenken, dass man dich fliehen lässt. Und wenn Gott mir die Tür aufmacht, dass ich fliehen kann, dann darf ich nicht übergeistlich sein und sagen, ich will nicht fliehen. Sondern dann hat Gott die Tür geöffnet, die niemand schließen kann, dann fliehe ich. Und von daher siehst du wieder, das ist was, wo du genau vor Gott bewegen musst. Darum steht in Prediger 3, Abvers 1, alles hat seine Zeit. Und dann wird alles aufzählt. Wisst ihr, es hat Zeit, dass ich sterbe als Märtyrer. Es hat Zeit, dass ich ins Gefängnis komme. Es ist die Zeit Gottes, dass ich Zeugnis gebe. Es kann aber die Zeit Gottes sein, dass ich fliehen kann und entkomme. Das entscheidet er. Wisst ihr, jetzt müssen wir uns entscheiden, dass er mit uns machen darf, was er will. Und dass wir nur ausharren, egal in was, und wartet, was er tut. tut. Weil Matthäus 10,24 sagt wieder, der Jünger ist nicht über den Meister noch der Knecht über seinen Herrn. Es ist für den Jünger genug, für uns, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Das heißt, wenn sie ihn verfolgt haben, verfolge zu uns. Jetzt kommt hier das Nächste. Haben sie den Hausherrn Beelzebub, also Teufel genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen? Wisst ihr, die Verteufelei, wo selbst andere Gläubige andere unterstellen, er ist besessen, er hat einen falschen Geist, nur weil er was anderes denkt. Das muss einfach aushalten, ist mir Jesus auch so gegangen. Auch hier muss man unterbleiben. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Er sagt in Vers 17, hütet euch vor ihnen. Und er sagt in Vers 26, fürchtet euch nicht vor ihnen. Also das ist ganz wichtig. Zwei Grundhaltungen. Ich soll mich vor den Menschen hüten, ich soll aber keine Angst vor ihnen haben. Wir wollen jetzt nicht Angst haben, oh, jetzt ist der Endzeit, jetzt kommt der Gesetz und dann packen sie mich. Wir wollen keine Angst vor den Menschen haben. Mit uns passiert nichts, was Gott nicht zulässt. 1. Korinther 10, 13 sagt, jede Erfechtung wird von Gott kontrolliert. Sie geht nicht über unsere Kraft. Es sind nur die Leute Märtyrer geworden, die er zugelassen hat. Die haben überlegt, ob ich euch aus... Es gibt Werke. Bei Väter der Christenheit, bei der Kirchengeschichte des Eusebius, da werdet genau beschrieben, wie einzelne Märtyrer gestorben sind. Hast du jetzt Leute gehabt, die haben sie in der Arena so gefoltert, auch junge Frauen, junge Männer, also da hat es keine Rolle gespielt, alte Kreise, also es hat überhaupt keine Rolle gespielt, vom jüngsten blühenden Menschen bis zum ältesten, wirklich schon alten Mann, die sind hingegangen, haben die gefoltert, dass die Knochen rausgeguckt haben. Und dann wird was berichtet, das hat mich völlig erschüttert. Dann sind die römischen Soldaten zum Kaiser gegangen und haben gesagt, Gnade. Die wollten Gnade. Wisst ihr, für wen? Für sich. Die haben gesagt, wir foltern den oder die eine Stunde, wir haben keine Kraft mehr. Der hält das alles aus, der gibt nicht nach. Gib uns Gnade, dass wir ihn töten dürfen. Müsst ihr euch vorstellen. Das heißt, Gott kann das so machen, dass dein Körper nur so viel Schmerz empfindet, wie du ertragen kannst. Brutal. Wie Gott das macht? Keine Ahnung. Ich denke, dass er die körpereigene Morphine anstößt. Kann ich mir vorstellen. Oder er tut ein Wunder, ist auch egal. Aber wisst ihr, es wird nicht über unser Vermögen gehen. Aber was ganz wichtig ist, er sagt, fürchtet euch nicht vor diesen Menschen. Und da gehört was Zweites dazu. Jeremia 17, Vers 5. Das sagt die Bibel, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Der Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Die Bibel sagt praktisch, es ist ein Fluch drauf, wenn wir vor den Leuten Angst haben und wenn wir ihnen vertrauen, uns ihnen ausliefern. Die Bibel sagt, du musst dich hüten, du darfst sie aber nicht fürchten, du sollst bloß Gott fürchten. Darum ist es mir wichtig, heute nur die verfolgte Verfolgungsteil zu untersuchen. Und zwar, wie wir reagieren sollen. Und das Nächste, was er sagt, 26, der B-Teil, das ist genauso wichtig. Es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird. Nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Es kommt alles raus und Gott benutzt uns manchmal Dinge aufzudecken. Nicht immer. Aber es ist der Wille Gottes, dass hier letztendlich alles rauskommt. Und jetzt erklärt er etwas, das ist ganz wichtig. 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Die Henker. Ich habe jetzt eine Geschichte gelesen. Ich habe schon mal erzählt, das hat mich so erschüttert. Da wird eine Frau im Gefängnis aufbewahrt für die Hinrichtung. Und dann kommt der Henker und sagt zu ihr, du weißt, wer ich bin. Nämlich, wo der zur Tür reinkommt, sagt sie, strahlt sie und sagt, oh, mein Arzt kommt. Und er sagt, ich bin nicht der Arzt, ich bin der Henker. Ich werde dich verbrennen. Und dann sagt sie, nein, du bist mein Arzt. Du wirst mich vor diesem Leib der Sünde erlösen. Wisst ihr? Brutal. Gell? Und die Bibel sagt hier ganz nüchtern sachlich, es wird alles aufgedeckt werden, aber ich brauche mich vor denen nicht zu fürchten. Nämlich die, der Körper tötet. Jetzt wird was erklärt. Die Seele nicht zu töten vermöge. Sie können meine Seele nicht töten. Also man kann die umbringen, aber deine Seele, da wo du mit mir Jesus Gemeinschaft hast, wo du unterbleibst, kann man nicht töten. Er sagt, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Wisst ihr, die Leute überlegen ja immer, was geht rüber. Wisst ihr, der Geist ist ja der Hauch Gottes, der mir eingehaucht ist. Wenn jemand stirbt, sagt die Bibel, haucht er aus. Eck. Aus statt der Eck. Und dann steht das Wort für Geist. Der Geist ist Pneuma. Dann haucht er den Geist aus, dann bleibt übrig Seele und Leib. Seele und Leib geht ins Totenreich. Wisst ihr, und die Bibel sagt klipp und klar, in der jenseitigen Welt ist Seele und Leib. Wenn man oft gesagt hat, ja, was ist jetzt im Himmel, was ist in der Hölle, was ist, das ist eigentlich eindeutig. Und er sagt, selbst unsere Haare, Vers 30, sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als die Sperlinge. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Merkt ihr, wie Gott hier Wert drauf legt, dass wir keine Angst haben, dass wir uns nicht fürchten, dass wir uns die Menschen nicht ausliefern, dass wir uns vor den Umständen nicht verrückt machen lassen. Sondern wir müssen praktisch innerlich sagen, das ist alles eine Sache zwischen mir und dir. Ich muss auch mal Jesus sagen, das ist eine Sache zwischen dir und mir, was hier passiert. Mir ist das völlig klar, das ist jetzt theoretisch, weil wir das Problem nicht haben. Aber ich glaube, dass die Bibeltexte geschrieben sind, dass das der Heilige Geist im entscheidenden Moment in unserem Unterbewusstsein lebendig machen kann, dass uns wieder klar ist, wie wir reagieren sollen. Zum Beispiel, dass du keine Gedanken machst, was du sagen musst. Und dass du sagst, wenn sie mich jetzt umbringen, meine Seele können sie nicht umbringen, ich bin dann bei mir Jesus. Und dann sagt er halt, jeder, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zum den werde ich mich bekennen vor meinem Vater. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Also er sagt hier, du musst im Prinzip keine Heldentaten vollbringen, du musst überhaupt nichts Besonderes tun, sondern du musst praktisch nur Gott mehr fürchten wie die Menschen und du musst letztendlich ausharren, im Sinne von, dass du der Herr Jesus nicht verleugnest. Und das ist der entscheidende Punkt. Du musstest zur Zeit des Römischen Reiches, da hat ein Feuer gebrannt, da haben wir dich verbrannt. Jetzt ist da eine Schale gestanden mit Korn, jetzt bist du gekommen. Na, der Statthalter hat zu dir gesagt, du bist ein Christ, du kannst dein christlicher Glaube leben, das ist uns völlig egal, aber wir wollen, dass du einmal den Götze opferst. Du musst jetzt nur eine Handvoll von dem Korn nehmen und in die Feuerschale werfen, dann bist du frei. Die Gläubigen haben gesagt, nein. Haben sie verbrennt. Und das ist das, du fürchtest Gott mehr, du kannst ihn nicht verleugnen. Man zum afrikanischen Fürst vom Negerstamm haben wir gesagt, du musst um des Königs willen der Jesus verleugnen. Also du bist eine spanische Kolonie, du bist ein Untertan des Königs von Spanien und der ist katholisch und jetzt musst du deinen Glauben verleugnen und musst katholisch werden. Nur ein Beispiel. Dann hat er eine hochinteressante Antwort gegeben. Der hat gesagt, also ich erzähle es jetzt mal aus meiner Erinnerung, ich weiß nicht mal, ob es katholisch oder anders war, ist aber egal. Er hat dann gesagt, ja, er hat gesagt, ich verstehe dich, dass für dich schwierig ist, das deinem Herrn, dem König zu erklären. Dann sagt er, aber wie soll ich das meinem Herrn erklären, am Herr Jesus? Dann hat er gesagt, ich kann nicht verleugnen. Wisst ihr, und ich denke, das ist das, was der Herr Jesus will. Er sagt nämlich, wir müssen uns klar sein, 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und da siehst du, es gibt kein menschlicher Friede. Gibt es nicht. Wisst ihr, wenn da kommt Friede und Bewahrung der Schöpfung, kannst du nur lächeln. Das ist eine Illusion. Es gibt nur Friede in Christus. Wisst ihr, wenn der eine wiedergeboren ist und der andere nicht wiedergeboren ist, dann ist die Grundlage für einen echten Friede ist einfach nicht da. Es sind zwei Welten, die aufeinander prallen. Jetzt am Schluss sagt der Jesus etwas, die müssen wir nochmal extra angucken, aber ich möchte jetzt einfach nur streifen, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jetzt lese ich nochmals, was hier im Grundtext steht. Sie ist im Deutschen nicht, da gibt es keine Worte dafür. Wer Vater oder Mutter seelisch mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter seelisch mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Letzter Vers. Wer sein Seelenleben findet, der wird es verlieren. Wer sein Seelenleben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Da ist der Akzent drauf. Das heißt oft gar nicht, dass du sterben musst, sondern du musst dein Leben in den Tod Jesu geben. Und er sagt, wenn du der Jesus nicht mehr liebst, als praktisch hier gewollt ist, also, dass du einfach den Menschen über den Herr Jesus setzt, was Gott nicht will, dann wirst du das alles nicht können. Und der wunderbare Paulus, der so seelsorgerlich auch die Korinther schreibt, die ihn ja geärgert haben bis aufs Blut, der schreibt was Furchtbares. Und zwar in 1. Korinther 16, 22. Ich habe es jetzt nicht auf dem Zettel, aber das ist eine wichtige Parallelstelle. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht, Maranatha. Ich lese nochmals. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht seelisch liebt, steht da, Phileo, also mit ganzer Seele liebt, der sei verflucht, Maranatha. Wisst ihr, und jetzt einfach zusammenfassend, wenn du das alles siehst, es geht eigentlich bei dem Ganzen, wenn die Verfolgung kommt, immer nur darum, wie stehe ich zum Herrn Jesus. Es ist immer der Zwiespalt, Menschen oder Jesus. Wisst ihr, was machst du, wenn man hier dich hinstellt und sagt, verleugne der Herr Jesus oder wir bringen deine Frau, deinen Mann oder dein Kind um. Wenn sie sagen, wir bringen dich um, dann sagst du, ist ja kein Problem, dann bin ich bei mir Jesus. Wenn sie aber dich jetzt lassen und sagen, ich bringe dein Kind um, das haben sie nämlich gemacht. Wir foltern dich vor deinen Augen. Was machst du jetzt? Merke, das ist keine Theorie. Auch dann wird der Heilige Geist dich so inspirieren, dass du Antwort gibst, dass sie es nicht tun. Oder wenn sie es tun, wird Gott es so machen, dass du es ertragen kannst. Er wird nur das zulassen, was du ertragen kannst. Wenn du das siehst, also mir geht es so, da kommt eine völlige Ruhe normalerweise über einen. Da wird man völlig ruhig. Da kannst du sagen, okay, komme, was da will. Wenn ich bei meinem Jesus bleibe, wenn ich mich entscheide, unten zu bleiben, die Schrift in dem Sinn auch lese, wisst ihr, dann lese ich nicht einfach, dass ich lese, was ist jetzt passiert. Dann wenn ich das nächste Mal das Alte Testament lese, dann fällt mir eins, macht der Heilige Geist in der Regel, sagt er, wenn du siehst, wie die untergeblieben sind, dass du lernst, ah, so hat der das gemacht. Wisst ihr, das ist hochinteressant. Das ist ja interessant, wir müssen mal gucken, wo der Hiob, ich habe den Hiob schon studiert, wo der Hiob rebelliert hat und wo er untergeblieben ist. Der hat nämlich Punkte, der hat rebelliert ohne Ende. Aber nachdem er wieder Punkte kennt, ist er völlig untergeblieben. Er sagt zum Beispiel, ich bin mir völlig bewusst, wenn Gott mich tausend Dinge fragt, kann ich nicht einmal auf eine Frage Antwort geben. Bleibt er völlig unter. Und trotzdem sagt er, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Und trotzdem sagt er, Gott, behandle mich ungerecht. Aber ich weiß ganz genau, stummes Geschwätz, er weiß, dass dummes Geschwätz ist, was er sagt. Wenn er sagt, ich weiß, dass ich im Endeffekt ihm keine Antwort geben kann. Und dann sagt er mittendrin in seinen Kämpfen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also er ist immer am richtigen Punkt untergeblieben. Und das ist das, was wir tun müssen. Ausharren am richtigen Punkt. Einfach bei mir Jesus bleiben. Wisst ihr, und wenn wir jetzt Bibel lesen, müssen wir einfach auf diese Dinge achten. Aber guck mal, wie hat es da Jesus gemacht? Wie soll man sich vorstellen? Er ist der Schöpfer der Erde. Er ist der Sohn, der einzige Sohn des dreimal Heiligen Gottes. Jetzt geht da ein Knecht des Hohepriesters rein und gibt ihm Ohrfeige. Ja, verstehst du? Er ist untergeblieben. Wisst ihr, was das heißt? Wenn er das erträgt und er unser Musterbeispiel ist, dann kann ich und du, wenn es hart auf hart geht, jede Unverschämtheit ertragen. Können wir. Wenn wir wollen, wenn wir unterbleiben. Wisst ihr, von daher bin ich überzeugt, der Jesus hat es geschrieben, um uns vorzubereiten, wenn Verfolgungen kommen, das können auch nur Bedrängnisse sein, bis jetzt sind es ja Bedrängnisse, aber wenn es zur Verfolgung kommt, er sagt, wenn du dich nicht auf die Menschen verlässt, wenn du dich vor den Menschen hütest, wenn du letztendlich dir bewusst bist, es geht nicht um dich, sie hassen nicht dich, sondern in Wirklichkeit hassen sie der Herr Jesus. Wenn du weißt, jetzt passiert mir nur das Gleiche wie mir Jesus, wenn du dich nicht vor ihnen fürchtest, wenn du dir bewusst bist, wenn mein Körper getötet wird, dann bin ich bei ihm. Und wenn du einfach weißt, ihn zu lieben ist das Wichtigste auf dieser Welt und der Rest ist zweitrangig, Und dann wirst du 100% überleben, weil das ist der Normalfall. Wisst ihr, wir können das uns nicht mehr vorstellen. Die ganze Zeit verfolgt wurden, auch die Teufel oder so, für die, dann hast du das nicht erklären müssen. Wisst ihr, und Gott hat sie teilweise entfliehen lassen. Ich war mal in der Teufelhöhle, das war auch mal ein Ding für einen Ausflug in Beretswil in der Schweiz, gleich über den Bodensee drüber, also in Richtung Winterthur. Das glaubst du nicht, die haben die Höhle gesucht, da haben die sich immer versteckt. Ich stand einen Meter davor, ich habe die nicht gesehen. Die ist vom Naturell her, hat das Gott so gigantisch gemacht. Du musst einen Schritt machen, wo du normal keinen Schritt machst, da stehst du schon auf einem kleinen Pfad in der Höhle. Und die hatten fließend Wasser, das hat mich am meisten fasziniert. Über der Höhle geht ein Bach. Gigantisch. Wisst ihr, wenn Gott dich dann fliehen lässt, dann sorgt er, dass du durchkommst. Da gibt's unwahrscheinliche Dinge. Aber das Problem, was der Jesus ja sagt, im Prinzip geht es nur, wenn du ihn liebst. Wo kommt die Liebe zum Jesus her? Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, ich muss nur im Geiste wandeln, muss nur mich öffnen und der Herr wirkt das alles in mir. Ich möchte beten. Jesus, was für eine Herrlichkeit offenbarst du uns in der Schrift, dass du uns zeigst, dass wir vor der Verfolgung keinerlei Angst haben müssen, dass der Heilige Geist uns in der entscheidenden Phase die Worte geben wird, was wir sagen sollen. Und du sagst uns durch den Paulus, dass keine Erfechtung, egal was wir erleben müssen, so stark sein wird, dass sie über unsere Kraft geht. Und du zeigst uns, dass wir keinerlei Angst vor den Menschen haben müssen, obwohl die ganze Welt gegen dich und damit gegen uns ist, sondern dass wir uns völlig ruhig auf dich verlassen können. Wir müssen nur dich lieb haben und unser Herz auf dich richten, mit dir leben. Und auch die Bibel so lesen, wie du es gedacht hast, dass wir einfach das als Musterbeispiel nehmen, dass wir lernen, wie es die gemacht haben, ein Mose, ein David, wie das alles gegangen ist und daran lernet auf allem, wie du warst, als sie dich gefoltert und geschlagen und verspottet haben, dass wir einfach lernen, wie wir reagieren sollen. Wenn wir unser Herz in Liebe zu dir erheben, dann wirst du bei uns das alles wirken. Du wirst dieses Ausharren in uns schaffen und dafür danken wir dir. Amen.